Gestern nahm die Golfwelt Abschied von einer seiner Legenden. Lee Elder ist im Alter von 87 Jahren gestorben.
Lee Elder, das war der erste schwarze Golfer beim US Masters, ein Vorkämpfer für Gleichberechtigung im Golf. Er stammte aus Dallas, hatte während seiner Karriere, während seines ganzen Lebens immer wieder mit Rassismus leider zu kämpfen. Und er gewann in seiner Karriere 4 Turniere auf der PGA Tour und 8 auf der Champions Tour und erhielt 1975 die historische Einladung nach Augusta. Zuvor hatte er die Monsanto Open gewonnen und sich das Ticket erspielt und bei dem Major Turnier dann beim Masters verpasste er den Cut um 4 Schläge.
Ja, und in diesem Jahr 2021 feierte ihn der Augusta National, machte ihn neben Arnold Palmer und Jack Nicklaus zum Honorary Starter.
Da war allerdings gesundheitlich schon nicht mehr in der Lage, den traditionellen Abschlag selbst auszuführen, aber er war da und er bekam Standing Ovations und genoss noch ein letztes Mal das Bad in der Menge.
Mit dieser traurigen Nachricht begrüßen wir euch heute zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages, unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst, den Kollegen des SID. Ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus. Schönen guten Morgen und wir gucken gleich auf den Trainerwechsel bei Hertha, auf die Chancen der deutschen Davis Cup Mannschaft gegen Großbritannien.
Und hören Emily Bölk zu den Chancen der deutschen Handballfrauen bei der morgen beginnenden Weltmeisterschaft in Spanien.
Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Gestern zog Hertha BSC dann die Reißleine, trennte sich zum zweiten Mal innerhalb von 2,5 Jahren von Cheftrainer Pal Dardai.
Ja, nach den Ergebnissen dieser Saison war das zwar irgendwie nur eine Frage der Zeit, aber die Entlassung kam dann doch irgendwie überraschend. Malte, wie schätzt du das Ganze ein?
Ja, nach dem 1-1 gegen Augsburg, das ja dann in der Schlussminute quasi zustande kam, aber angesichts der sportlichen Stagnation, ja, denke ich, ist die Entlassung erstmal nachvollziehbar. Unter Dardai, da hat sich die Hertha zwar zunächst stabilisiert, er hat sie auch in der letzten Saison vor dem Abstieg gerettet, aber das Team, das blieb vor allem offensiv viel zu abhängig von Einzelaktionen. Da gab es keine Spielidee, zumindest war sie nicht zu erkennen. Also man müsste es wirklich so zusammenfassen, Stagnation statt Fortschritt, das war das, was die Amtszeit von Dardai geprägt hat, aber da ist Dardai letztlich aber auch nicht der Alleinschuldige dran, er musste das letztlich ausbaden, was andere dann auch versäumt haben, seine Vorgesetzten, nämlich denn der Kader, der ist ziemlich unausgeglichen und er hat im Sommer ja auch vor allem im Angriff dann viel Qualität verloren, das muss man immer dazu sagen, wenn man diese Situation von Dardai jetzt bewerten muss.
Naja, die Versäumnisse in der Etage höher, ne? Es ist wie so oft so, aber bei der Hertha ganz besonders. Die waren ja aufgrund der Unstimmigkeiten zwischen Dardai und auch der sportlichen Führung, der Geschäftsführung Freddy Bobic, da gab es immer wieder Reibereien. Also das ging natürlich dann auch auf die Transferaktivitäten und es ging um die Transferaktivitäten.
Ja, genau. Und diese Unstimmigkeiten, die wurden ja auch schön nach außen getragen. Das, was du gar nicht willst, haben die natürlich gemacht. Und das verstärkte dann auch vor Wochen schon den Eindruck, Dardai und Bobic, ja, die haben sich vielleicht geduldet, haben ja früher auch mal in einer Mannschaft zusammengespielt, aber geschätzt haben sie sich offenbar jetzt in diesen neuen Ämtern nie. Und nun hat Bobic etwas getan, gegen das er ja noch bei seinem Amtsantritt eigentlich immer gewettert hat. Er hat ja jetzt einen Trainer gefeuert. Und als er zu Hertha kam, da hat er immer noch kritisiert, dass Hertha einfach einen zu großen Trainerverschleiß habe und dass Stabilität und Kontinuität eigentlich das seien, was dem Club gut täte, was das Gebot der Stunde wäre, das hat er damals gesagt. Aber Stabilität und Kontinuität hat er da auch nicht reingebracht, die sucht man jetzt auch unter Bobic vergeblich.
13 Spieltage sind um, aber Hertha hat die Saison eigentlich ja schon abgeschrieben. Die Träume vom einstelligen Tabellenplatz eh und je vielleicht an den Europacup-Plätzen zu schnuppern, die sind wirklich ausgeträumt. Es geht für Hertha auch in dieser Saison und das ist schlimm bei einem Club in der Hauptstadt und bei diesem Budget und bei diesen ja, eigentlich Vorzeichen, es geht um den Klassenerhalt.
Ja, das ist die einzige Kontinuität, die es bei Hertha zu geben scheint. Ne? Also irgendwo ist sie dann doch da, aber Spaß beiseite, jetzt muss wieder ein Feuerwehrmann herhalten, um zu retten, was noch zu retten ist, wieder den Abstieg verhindern. Das darf jetzt Taifun Korkut versuchen. Ja, der wird ja öfter mal als Feuerwehrmann geholt. Manchmal klappt es ja auch erst letztlich wirklich nur zu diesem Zweck geholt worden. Vertrag läuft auch nur bis Saisonende. Und das lässt auch jetzt nicht wieder auf Stabilität und Kontinuität hoffen, denn nach der Saison, da muss wohl wieder ein Umbruch bei Hertha her.
Stand jetzt aktuell.
Ich hatte es der deutschen Davis Cup Mannschaft nicht zugetraut, ne? Aber mit Siegen gegen Serbien, mit Djokovic und Österreich hat sie sich für das Viertelfinale im Davis Cup qualifiziert, spielt heute in Innsbruck gegen Großbritannien, sogar um den Einzug ins Halbfinale, um das Ticket nach Madrid.
Ja, das ist Wahnsinn. Da stand eine deutsche Mannschaft seit 14 Jahren nicht mehr. Damit bietet sich der Mannschaft quasi eine historische Chance. Oh. Aber sie muss erstmal die Briten schlagen und mit denen, da haben sie noch eine Rechnung offen.
Ja, vor zwei Jahren, ne? Da verlor Deutschland im Viertelfinale auch, wollen wir lieber nicht sagen. Wir hoffen ja, dass sie es heute packen. Aber damals, da hatte man sich vor dem Duell ziemlich siegessicher auf deutscher Seite gezeigt, aber dann im Duell keine Chance gehabt. 2-0 stand es dann für die Briten, die waren damit durch und Deutschland war raus. Aber jetzt haben Kapitän Michael Kohlmann und Co. offenbar Lehren daraus gezogen. Machen sie sich jetzt erstmal selbst zu Außenseitern. Ist das nicht ein bisschen viel Understatement?
Ja, nee, das denke ich nicht. Geht man nach den Weltranglistenpositionen, da passt das schon. Ja, Cameron Norrie, der Sieger von Indian Wells zuletzt, ist 12. der Weltrangliste, Daniel Evans 25. Deutschland hat Stand jetzt keinen Spieler aus den Top 50 der Weltrangliste im Aufgebot. Dafür ist es sowieso schon gut, so wie sie sich da jetzt verkauft haben, finde ich.
Ja, aber diese Weltranglistendiskussion würde ich jetzt für ein normales Turnier gelten lassen, aber im Davis Cup, ja, das ist wie Pokal, ne? Da, im Fußball.
Ja.
Sind andere Gesetze einfach ausschlaggebend.
Zum Glück, ja.
Genau, da muss die Weltranglistenposition nicht unbedingt was aussagen. Aber es geht vor allen Dingen darum, natürlich auch im Davis Cup im entscheidenden Moment die Leistung abzurufen. Da kann immer eine Überraschung gegen einen auch mal besser platzierten Gegner drin sein. Und Deutschland hat ja ein Ass im Ärmel, nämlich dieses bärenstarke Doppel Krawitz-Pütz. Die haben sowohl gegen Serbien als auch gegen Österreich letztlich ja, die Kohlen aus dem Feuer geholt, den entscheidenden Punkt beigesteuert und die sind selbstbewusst und vor allen Dingen auch in Topform.
Ja, also Mut macht es auf jeden Fall, dass das deutsche Team vor allem mit Teamgeist glänzen kann. Die Stimmung im Team ist hervorragend und das sei laut Kohlmann auch der entscheidende Grund dafür gewesen, dass seine Mannschaft so überraschend 0-1 Rückstand gegen Österreich dann auch wegsteckte, souverän das Ganze dann doch umbog. Gestern war man in Innsbruck zum Beispiel Schneeschuhwandern mit einer Schneeballschlacht und wirklich bester Stimmung und dafür ist auch das Team hinter dem Team zuständig. Die sind alle, ich kenne sie persönlich, die sind alle super, die machen es auch jedem Spieler leicht, sich wohlzufühlen. Und wenn du dich wohlfühlst in so einem Konstrukt und gerade auch bei so einem Wettbewerb, dann schaffst du es auch mal, deine beste Leistung abzurufen und so darüber hinaus zu wachsen.
War ja auch bei Olympia schon so, da waren die ja auch alle sehr zusammenhängend, genau. Beziehungsweise haben sehr viel zusammengehangen. Im Olympischen Dorf musste ja auch so sein, Corona-Bubble und so, aber auch da haben sie sich gut verstanden. Und bei Zverev hat es dann ja auch durchschlagenden Erfolg gehabt, der ist ja jetzt leider nicht dabei. Aber auch das ist ein Grund, warum die deutsche Mannschaft ja letztlich auch nichts zu verlieren hat. Sie haben ja im Grunde schon gewonnen, nämlich zwei Spiele und viel erwartet hat man nicht. Das war ja nicht nur ich, der gesagt hat, oh, alles schwierig, wird nicht viel. Deshalb, sie haben nichts zu verlieren können, befreit an die Aufgabe heute rangehen und das Ziel Final Four in Madrid, ja, das ist für die Mannschaft wahrscheinlich Ansporn genug und sollte es nicht klappen, du hast es eben auch schon angedeutet, es wäre kein Beinbruch.
Top und Flop.
Top des Tages ist, wenn man einen großen Namen hat, dann klappt es eigentlich immer mit dem Ballon d'Or. Lionel Messi hat jetzt seinen 7. gewonnen, sich gegen Robert Lewandowski und Jorginho durchgesetzt, aber er hatte auch wirklich das glänzendste Sakko an.
Flop des Tages ist dagegen der ehemals beste deutsche Dart-Profi Max Hopp, denn der hat seine letzte Chance auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Early Pally vergeben. Beim Qualifikationsturnier in Burnsley verlor er bereits in der ersten Runde gegen Gordon Mathers und aus dem Maximizer wurde damit wieder ein Minimizer.
Stand jetzt aktuell.
Ab Mittwoch steigt die 25. Handball-WM der Frauen in Spanien, erstmals mit 32 Mannschaften, also das, was im Fußball auch bald kommt, gibt's im Handball jetzt schon. In 8 Vierergruppen geht's zunächst um den Einzug in die Hauptrunde und dann ziehen die besten 3 Teams jeder Vorrundengruppe dann dort hinein.
Ja, und die Hauptrunde wird in 4 Sechsergruppen gespielt und die 2 besten Teams jeder Hauptrundengruppe qualifizieren sich dann für das Viertelfinale. Die deutsche Mannschaft tritt in der Vorrundengruppe, das ist die Gruppe E, zum Auftakt auf Tschechien. Dann folgt die Partie gegen die Slowakei und dann gegen Ungarn. Das ist dann wahrscheinlich wohl der härteste Gegner, die härtesten Gegnerinnen.
Und in der Hauptrunde würden dann 3 Teams aus der Gruppe F mit Dänemark, Südkorea, Tunesien und der Republik Kongo auf die deutsche Mannschaft warten. Die deutsche Kapitänin Emily Bölk, die hat vor Turnierstart mit den Kollegen vom SID gesprochen. Was erwartet sie denn von der WM?
Ja, das wird sehr, sehr spannend werden. Also ich glaube, wir alle sind gespannt, was die nächste Zeit bringt, was das Turnier bringt. Wir wollen versuchen, natürlich bestmöglich vorbereitet erstmal dahin zu gehen. Toi, 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 hoffentlich verletzungsfrei und ohne Corona-Sorgen. Und dann werden wir tatsächlich sehen, was dabei rauskommt. Also ich glaube, wir sind dieses Jahr mehr als je zuvor so ein richtiges Überraschungspaket.
Was macht dieses Überraschungspaket denn aus?
Wir haben natürlich Spielerinnen, die einige Turniere schon gemacht haben. Andererseits haben wir auch Spielerinnen, die gerade mal ein Länderspiel gemacht haben. Dementsprechend kommt es natürlich darauf an, die wenige Zeit, die wir haben, gut zu nutzen, uns bestmöglich einzuspielen. Und für ganz, ganz viele ist es eben auch überhaupt das erste Großereignis. Und das ist natürlich das Besonderste, was man irgendwie als Sportlerin erleben kann. Und da spielt, glaube ich, auch viel, viel Nervosität mit und natürlich auch irgendwie der Anspruch an einen selber oder ans Team, dass man da irgendwie auch die bestmögliche Leistung bringt. Und ich hoffe, dass es ein guter Mix wird, dass die erfahrenen Spielerinnen die Jungen so ein bisschen an die Hand oder die Neueren ein bisschen an die Hand nehmen können. Und andersrum, dass die Jungen so ein bisschen frischen Wind reinbringen und vielleicht auch so ein bisschen, ja, ohne Druck oder ja, aufspielen können.
Lässt sie sich denn auch zu einer Prognose, einer Zielvorgabe für ihr Team hinreißen?
Wir haben so ein bisschen aus den letzten Jahren gelernt, weil oftmals, wenn wir Träume öffentlich formuliert haben, natürlich ist es ein Traum, irgendwann mal eine Medaille zu holen oder vielleicht auch ein Halbfinale zu erreichen. Aber ein Traum ist was anderes als ein Ziel. Und oftmals wird von den Medien das Ganze dann gern mal umgeswitcht und dann heißt es Ziel, dann ist es auch das, woran du gemessen wirst oder an dem wir als Mannschaft gemessen werden. Und dementsprechend haben wir das die letzten Jahre immer knapp verpasst und dann sind die Enttäuschungen groß. Und jetzt ist nochmal wieder ein Umbruch passiert. Wie gesagt, wir haben nochmal unerfahrenere Spielerinnen dabei und dementsprechend ist es auch einfach sehr schwer, da konkrete Ziele zu nennen und dementsprechend wollen wir uns davon ein bisschen freimachen.
Und wie schätzt Emily Bölk die Gruppenkonstellation ein? Was ist da möglich?
Ja, also wenn man die Platzierungen oder generell so die letzten Jahre verfolgt, dann ist, glaube ich, schon, könnte man vermeintlich sagen, dass der Gruppensieg zwischen Ungarn und Deutschland ausgemacht werden könnte. Tschechien und Slowakei sind eher Teams, die es nicht immer zu den Großereignissen geschafft haben, sich zu qualifizieren oder auch, was die Platzierung angeht, ja, nicht immer auf der Höhe gelandet sind wie jetzt Ungarn oder Deutschland. Dennoch, oh, es kann so viel passieren, dass man muss einen guten Tag erwischen. Die werden sich auch super vorbereitet. Die können vielleicht richtig frei aufspielen, weil die es einfach genießen, dabei mal dabei zu sein, so in Anführungszeichen. Und dementsprechend finde ich es sehr schwierig, da eine Prognose zu äußern. Aber wir werden alles dafür geben, dass wir in die Hauptrunde einziehen. Und ich denke auch, dass unsere Chancen da nicht schlecht stehen.
Wir drücken die Daumen. Verfolgen könnt ihr alle 108 WM-Spiele aus Spanien natürlich auf sportdeutschland.tv.
Heute in der Sportgeschichte.
Am 30. November 1892, nein, wir beiden haben das noch nicht miterlebt, aber fast, fand in einem Vorort von Glasgow das erste offizielle Länderspiel der Fußballgeschichte statt. Schottland spielte gegen England.
Ja, und das war fast auf den Tag genau, naja, nee, war aber 100 Jahre vor meinem ersten Aufschrei. Und das bei typisch schottischem Herbstwetter. Über 3 Tage unaufhörlich fallender Regen hat den Platz komplett aufgeweicht. Und unter, nach heutigen Ermessen, eher merkwürdig anmutenden Bedingungen hat das Ganze dann stattgefunden.
Ja, da war einiges ein bisschen komisch. Ne? Das Spiel wurde erstmal auf einem umfunktionierten Cricketfeld ausgetragen. Fußball war ja noch recht neu. Das war noch nichts, was man irgendwie da dann richtig vorgesehen hatte als Spielstätte. War ein Cricketfeld, wurde umgebaut und die Tore in Schottland, die hatten auch damals noch keine Latte. Stattdessen war ein breites Band zwischen den oberen Enden des Posten gespannt worden. Man hätte ja auch die Tore mit Jacken markieren können. Das haben wir früher gemacht.
Ja, ganz genau.
Und dieses Band zwischen den Pfosten, das trafen die Schotten dann auch in der ersten Hälfte. Und der Ball landete im Tor. Der Schuss wurde jedoch als Lattentreffer gewertet, galt daher nicht. Und es gab damals noch niemand VAR, der solche komischen Entscheidungen traf.
Aber weil du gerade sagst, Jacken als Torpfosten, manchmal gehe ich in meiner Heimat an der Wiese vorbei, wo ich früher Fußball spielte und irgendwie sehe ich meine Jacke immer noch da liegen. Es ist schön. Also damals war das jetzt anders als bei mir, weil die Schotten bestimmten das Spiel. Ich habe das nie bestimmt. Ja. Aber was aber allerdings auch daran lag, dass die Auswahl vor allem aus Spielern von Queen's Park bestand, sie also sehr gut eingespielt waren. Und auch in der Schlussphase des Matches brachte das Band zwischen den Toren nochmal zum Zappeln, aber wieder kein Treffer. Die Dreams trennten sich vor 4000 Zuschauern am Ende 0-0, obwohl es Zeitgenossen zufolge ein wirklich gutes Match gewesen sein soll.
Das mag alles sein, wahrscheinlich ein Trainerspiel.
Das oh ja, richtig, von geprägt. Der Taktik geprägt, ja, ja genau. natürlich.
Obwohl es die damals vielleicht noch gar nicht gab, wissen wir ja,
die,
gab
die keine Ketten Bilder. Toll verschoben, also das muss man wirklich sagen, also das ist, der Reißbrett-Trainer und die Laptop-Trainer haben da wirklich ganze Arbeit geleistet, genau. 1872.
Die Rechenschieber-Trainer oder wie nannte genau. man die früher, weiß man nicht. Aber wäre es nicht das erste offizielle Länderspiel der Fußballgeschichte gewesen, wir hätten wahrscheinlich heute nicht drüber gesprochen.
Allerdings, ja, Jahrzehnte später fanden Historiker dann heraus, dass es schon vor 1872 5 Vergleiche zwischen England und Schottland, zwischen den Auswahlmannschaften dieser beiden gegeben hatte, aber sie wurden nie als offizielles Länderspiel anerkannt, denn die beteiligten schottischen Teams hatten ausschließlich auch in England lebenden Akteuren bestanden, also von daher hat man das als Länderspiel so nicht gelten lassen wollen.
Stand jetzt aktuell.
Ja, heute geht es in Dubai weiter mit der Schachweltmeisterschaft zwischen Magnus Carlsen und Jan Nepomniachtchi. 3 Partien sind bereits gespielt. Gestern war dann auch mal Ruhetag. Was ist bisher passiert, Malte?
Nicht allzu viel. Es gab 3 Remis, wie es ja allgemein auch erwartet wurde. Ne? Beide sind natürlich drauf bedacht, Fehler möglichst zu vermeiden. Man weiß ja, jede Unachtsamkeit auf dem Level, jede Niederlage könnte am Ende alle Hoffnungen auf den Sieg zunichte machen. Das wollen die beiden vermeiden. Und so sahen die 3 Partien dann auch aus. Im Fußball würde man sagen, ein Abtasten. Aber das ist im Schach ja wirklich Usus. Siege sind da doch auf dem Niveau dann sehr selten. Vor allem, wenn sich eben 2 Gegner wie Carlsen und Nepo auf Augenhöhe begegnen. Die vergangenen 17 WM-Partien endeten sowieso allesamt Remis und da war Carlsen ja zumindest bei allen beteiligt.
Ja, jetzt, wir haben es jetzt gerade eingangs schon gesagt, gestern war Ruhetag, aber wie verbringen denn diese Schachweltstars so einen Ruhetag?
Also Carlsen musste ihn zum Teil anders als geplant verbringen. Der wollte ja eigentlich Sonntagabend direkt nach Spiel 3 schon seine Auszeit einläuten, wollte ein bisschen Fußball gucken und danach Basketball. Erst wollte Chelsea United sich reinziehen, dann Real gegen Sevilla und dann noch Golden State gegen die Clippers. Also NBA, ja, schlafen braucht er wohl nicht. Aber dann wurde noch eine Dopingkontrolle angesetzt und die hat dann alles ein bisschen durcheinander gebracht. Carlsen konnte in seinen Fußballmarathon erst mit Verspätung einsteigen und Nepo, der hat wohl auch Fußball geguckt, hat, als er gehört hat, dass Carlsen das vorhatte, gesagt, oh, gucke ich auch. Die haben nicht zusammen geguckt, aber offenbar jeder für sich auf seinem Hotelzimmer. Ja, und der Ruhetag gestern, der wird dann in großen Teilen dann aber auch schon wieder für die Vorbereitung auf heute genutzt worden sein.
Und heute spielt dann Carlsen mit den weißen Figuren und er hat zudem heute Geburtstag. Er wird 31 Jahre. Wir gratulieren an dieser Stelle natürlich herzlich und das passende Geschenk, das kann er sich eigentlich nur selbst machen. Das wäre natürlich ein Sieg.
Ja, es wäre der erste in einem klassischen WM-Spiel seit, Achtung, seit 5 Jahren. Gut, letztes Jahr gab es auch keine WM, aber sonst schon bemerkenswert.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, alles beim Alten, möchte man sagen. Also Tennis, wir haben drüber gesprochen, Schach und Fußball stehen heute auf dem Tagesprogramm.
Genau, die deutschen Fußballfrauen sind heute nämlich wieder gefordert, wollen in Portugal ihre WM-Quali-Weste weiß da weiß halten. 5 Spiele haben sie schon gewonnen, jetzt geht's ins Spiel 6, aber gegen den vielleicht schwersten Gegner.
Ja, mit Sieg Nummer 6 würde die deutsche Frauennationalmannschaft ihre Tabellenführung weiter untermauern und dann mit 5 Punkten Vorsprung schon einen großen Schritt zur Endrunde 2023 in Australien und Neuseeland geschafft haben.
Heute Abend ab 19 Uhr geht's in Faro in Portugal los und wie es ausgeht, erfahrt ihr bei den Kollegen vom Sportradio Deutschland. Dort gibt's alle 15 Minuten frische News und ganz viele Experten aus dem meinsportpodcast.de Universum hört ihr da auch im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und wir sind morgen früh um 7.07 Uhr wieder an eurer Seite und wir freuen uns auf euch. Ihr klickt uns an im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de. Abonniert uns doch am besten, ja, dann genau. Klappt das doch. Dann wisst ihr morgens gleich, Bobs, der Asmus, der Wurm, die sind da und dann kann's losgehen.
So dann gut. Lädt das Ding automatisch, ihr braucht gar nichts eben. Machen, nur noch Play drücken. Ist das geil oder ist das geil?
Es ist immer geil.
Ja, absolut. Wie geil ist das denn? Sehr geil, ja. Voll geil, mega geil. Also, es geht gar nicht an. Wir haben auf jeden Fall auf meinsportpodcast.de Sport für die Ohren rund um die Uhr. Es gibt da noch mehr als Stand jetzt, glaubt man nicht, aber guckt wirklich mal rein. Also, es lohnt alles, nicht nur wir. Also, klickt euch mal durch. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
So, jetzt Käffchen. Die Maschine ist jetzt auch gerade, hat wieder aufgeheizt. Ja, kann losgehen. Alles klar, was trinkst du?
Ja, wie trinkst du? Mit Milch.
Ja, wie immer, alles klar. Okay. Gut. Bekommst du gleich, Schatz.
Dankeschön.
So, sind nutzt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.